Herzlich willkommen beim Sacred Birth Podcast, dein Podcast für bewusste Gebärkraft, Frausein, Partnerschaft und Familie.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem Sacred Birth Podcast. Heute haben wir zu Gast Anke Wildenhain. Anke ist Hüterin der Geburt und auch hat die Ausbildung für Familienaufstellung. Und aus diesen zwei Kombinationen hat sie etwas entwickelt für die Frauen und für die Familien zum Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Leben, Tod und Familienkonstellationen, die die Frauen richtig unterstützen, zu verstehen oder eben Blockaden aufzulösen, Geburtstrauma lösen und Schwangerschaftsübelkeit oder einfach zu verstehen bei Kinderwunsch, warum das Baby noch nicht kommt und alle Themen rund um Schwangerschaft und Geburt. Genau, also herzlich willkommen. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie du dazu kamst, diese Arbeit zu machen?
Ja, also vielen Dank für die Einladung, Anne-Sophie und Irene. Ja, also angefangen hat mein Interesse von Geburt ja schon mit 20 rum. Da habe ich ein Buch bei meiner Mutter gefunden von Le Boyer. Ich glaube, natürliche Geburt oder schmerzfreie Geburt, dieses bekannte Buch. Und das hat mich so fasziniert. Und dann habe ich mir gedacht, ah, ich will Hebamme werden. habe erst eine Schreinerausbildung gemacht und dann, ja, die 8 Stunden körperlich so schwer zu arbeiten, das war irgendwie nicht so ganz einfach für mich. Und musste das aufhören. Und dann kam mir diese Idee oder habe mich noch gefragt, was will ich denn machen? Und dann kam mir das so. Und ja, aber Schicksal wollte jetzt nicht, dass ich da irgendwie einen Platz bekomme, weder in München noch in Dresden. Und schwuppdiwupp war ich schon selber schwanger und mitten im Thema drinne und war die ganze Zeit überzeugt, dass ich mein Kind da irgendwie, also nicht im Krankenhaus kriegen will. Und irgendwie, wie der Zufall es will, haben wir ein paar Wochen vor der Geburt noch einen Tipp gekriegt. Da gab es ja noch nicht so mit diesem ganzen Internet oder ja, das war noch nicht ganz so verbreitet, obwohl es jetzt erst 26 Jahre her ist. haben wir dann doch noch ein Geburtshaus gefunden und ich bin ganz spontan aufgenommen worden. Und das war, glaube ich, wirklich mein ganz, ganz tiefes persönliches Glück, weil ich habe einige Blockaden mitgebracht und diese Geburt wäre bestimmt in der Sauglockengeburt oder Kaiserschnitt oder was geendet. Und die hat mit mir das, ja, hat mich da so unfassbar gut begleitet, die Astrid Schmier. Ich durfte sie jetzt auch noch mal nach so langer Zeit letztes Jahr wieder auf einem, ja, wie soll man sagen, ja, bei einem Lehrer von ihr, sie hat einen indianischen Lehrer, das wusste ich damals aber gar nicht, einen Lakota-Medizinmann. Und den, genau, hat sie mich dann eingeladen letztes Jahr. Ja, und durch diese Begleitung, ja, habe ich einfach eine ganz natürliche Geburt erleben können. Und ja, das zweite Kind kam auch schon bald, danach 1,5 Jahre später. Und dann habe ich gar nicht mehr daran gedacht, dass ich mich mit dem, ja, dass ich jemals irgendwie eine Hebammenausbildung machen kann. Also das war und wollte es ja auch gar nicht, weil das zweite Kind war dann sogar ganz spontan, habe ich das allein gekriegt. Es kam so schnell, war sie dann einfach nicht schnell genug. Aber hat auch alles funktioniert, weil der Weg war ja schon da und gefühlt und die hat mich da so gut eben, ja, begleiten können, dass es fürs zweite Kind einfach keine Probleme gab. Und dann, genau, habe ich ja noch mal ein drittes Kind gekriegt. Das habe ich dann nur noch mit einer Hebamme gemacht, kein Ultraschall mehr. Gut, die hat mir Blut abgenommen, aber sonst hat die mich einfach machen lassen und die, ja, war auch nur noch ganz kurz da bei der Geburt. Ich habe alles andere alleine machen können. Also so ganz frei, wie ich das jetzt von vielen höre, dass sie da alleine gebären, so ganz selbstverständlich. Da bin ich noch gar nicht so drauf gekommen. Also ich weiß auch nicht, wie war das für mich damals noch wichtig oder gedacht. Da muss jetzt einfach eine Hebamme dabei sein und das ist ja auch nicht verkehrt. Genau. Und dann habe ich, wo ich dann wieder, ich weiß nicht, mich so geöffnet habe, so, ich weiß nicht wie. Also durch das Internet kamen ja immer wieder so Frauen-Workshops und Angebote im Internet in dieser Corona-Zeit, was ganz spannend war. Und an irgendwo habe ich dann Anne-Sophie und Dula gelesen und bin dem nachgegangen. Ich wusste ja gar nicht, was das ist. Wie lang ist das jetzt her? 4 Jahre schon wieder?
Was ja.
Ja, und habe mich da gesagt, ich so, oh nee, wie geht das jetzt? Ich kann mich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen, das irgendwie lernen, ohne dass ich jetzt über das Krankenhaus das Ganze lernen muss. Also da war ich total platt und war gleich begeistert und habe euch ja angeschrieben, war noch so ein bisschen hin und her gerissen, aber war dann total froh, dass ich da gleich einen Platz gekriegt habe bei dir, Anna-Sophie. Ja, das weiß ich noch. Und war dann ganz begeistert, habe mir erstmal ganz viele Bücher gekauft und hatte dann so, ja, boah, ich darf mich jetzt damit beschäftigen, was ja eigentlich total seltsam ist. Das hätte ich ja schon, die ganze Zeit hätte ich mich damit noch mal intensiver beschäftigen dürfen. Aber das hat mir einfach irgendwie so, ja, ich weiß auch nicht, den Knoten in meinem Hirn gelöst. Und dann ging es ja auch schon los. Ein paar Monate später. Und dann sind wir da eingetaucht. Genau, währenddessen hatte ich dann noch das Gefühl, ich möchte nach Guatemala fahren und möchte wirklich so richtige Hebammen dort kennenlernen, weil ich dann ein Interview gehört habe, dass die eben auch die ganz anders begleiten, also von der Schwangerschaft bis zum 18. Lebensjahr. Und da habe ich mir gedacht, boah Gott, was ist das für eine Gesellschaft, wenn man so einen Rückhalt erhält von Menschen, die man ansprechen kann. Und ich meine auch aus meiner Kindheit, ich wusste immer gar nicht, an wen ich mich wenden soll mit meinen ganzen Problemen. Und dann hat sich das natürlich zu ganzen Katastrophen zusammengebraut und war schon auch anstrengender, da einen Weg rauszufinden. Genau, und deswegen war ich da einfach so als Lösung. Ich fand das so toll, dass man jetzt dann nicht irgendwie, man hat dann jemanden, einen Frauenarzt, wo man hingeht, in der Schwangerschaft, dann hat man im Krankenhaus irgendwie Hebammen, die man ja auch nicht kennt, also im Extremfall, und danach geht man dann zu einem Kinderarzt wieder. Und eigentlich, das gibt es überhaupt gar keinen Zusammenhang mit diesen ganzen Themen. Und das fand ich einfach so faszinierend. Und genau, dann habe ich mir das auch gegönnt und fand es toll, mich da am Temazcal behandeln zu lassen auch, und wie die einfach so über meinen Bauch drüber gefahren haben und alles Mögliche da mir gesagt haben, wo ich mir denke, also ohne Ultraschall, ohne irgendwelche Blutanalysen, ohne irgendwas, was die alles wahrnehmen konnten, das, also, und das war also schon unfassbar toll. Also auch eine Sitzung da im Temazcal, wie tief ich dann auch in meine eigene Vorgeburtlichkeit reingekommen bin, was jetzt nicht ganz so schön war, das Thema, aber dass diese Themen nach oben kommen dürfen, wie wichtig das ist und was da alles so dranhängt, bin ich einfach so ganz unfassbar dankbar. Und war dann auch, weil ich ja mich davor schon, genau, meine Reise ging ja schon viel, viel länger los jetzt. Das war jetzt so die Reise mit, wie komme ich zur Doula-Ausbildung eben. Und habe mich ja dann noch auch weitergebildet in verschiedenen anderen Kursen und Notfallkurse für Geburt und so weiter. Alles, was halt da, oder Robosu-Kurs, also alles halt um dieses Thema herum habe ich noch weitere Kurse natürlich besucht aus Interesse, aber so das Zentrale war, dass ich einfach mal da mir die Erlaubnis gegeben habe, mich da noch intensiv zu beschäftigen. Aber die Reise, wie gesagt, geht ja dann schon viel früher los, dass ich erstmal durch Aufstellungsarbeit 10 Jahre lang für mich Sorgen gesorgt habe, dass ich mit meinen Themen klargekommen bin und dann auch noch mal gesagt habe, ja gut, die Kinder sind schon ein bisschen älter, was will ich denn beruflich noch machen? Habe verschiedene Praktikas gemacht, war dann wieder bei meinem Aufsteller, und dann hat er dann haben wir da so drüber geredet und hin und her, und ja, ich soll doch mal in seinen Grundkurs kommen. Ja, und dann saß ich da und danach sagte er, ja, willkommen bei den Kleinen. Also die Demut ist natürlich da sehr wichtig in der Aufstellungsarbeit, weil da viele Kräfte nach oben kommen, die gesehen und transformiert werden wollen. Genau. Und ja, das war dann so der Startschuss 2011, dass ich angefangen habe, selber Menschen mit Aufstellung zu begleiten. Und genau durch diese Kombination jetzt mit Doula und Geburt haben sich dann eben Forschungsaufstellungen ergeben, weil eben Fragen immer wieder da sind. Ja, wann ist denn der richtige Zeitpunkt zum Abnabeln? Da gibt es ja sehr, also schulmedizinisch nach 2 Minuten und jetzt in alternativen Kreisen ist halt die Lotusgeburt, also so lange dran lassen, bis selber abfällt, doch ein ganz großes Feld. Also was ist denn da jetzt? Und das eben zu erspüren und nicht jetzt von irgendjemand zu hören, so ist es oder so ist es nicht, sondern dass wir selber das wahrnehmen können und ja, Dinge eben herausfinden können. Also das, ja, was sehr faszinierend war, dass eben nach zwei Minuten, dass es dann, also ich habe dann immer so die Nabelschnur und die Plazenta und das Kind aufgestellt und da kam wie so ein Blitz irgendwie, so ein Blitz kam dann, haben die wahrgenommen. Also beide sogar unabhängig voneinander, die Nabelschnur und die Plazenta und so ein grellen Blitz. Also es gibt ja so auch beim Sterben so ein grelles Licht und ein helles, ein weiches Licht. Und also Licht ist nicht nur unbedingt da, wo man hin will, wo man geborgen ist, sondern das ist wie so eine Negativverbindung, die dann entsteht. Also ich kann es noch gar nicht besser beschreiben. Müsste man vielleicht noch mal näher erforschen, was das dann bedeutet. Aber ja, dass es einfach viel zu schnell ist. Also viel zu schnell, so früh, und dass das eben Auswirkungen hat. Ja, also nicht nur das Blut, sondern Informationen, auch die Ahnenverbindung und alles, was dann einfach, ja, wie zu schnell abgekappt wird. Und dann ganz, ganz neu gesucht werden muss im Leben. Also das erschwert es einfach. Diese Natürlichkeit, wie eben Naturvölker so ganz na natürlich in sich ruhen können, was uns da manchmal so ein bisschen fehlt. Genau.
Und habt ihr die Lotusgeburt aufgestellt im Vergleich zum Schnellabschneiden?
Ja, und dann, also es waren sechs Szenarien quasi. Es waren sogar sechs Szenarien, die wir aufgestellt haben. War sehr spannend. Also einfach, wenn die Plazenta noch im Bauch ist und wenn sie dann aber schon geboren ist, dass man es dann erst abschneidet und dann nach 12 Stunden, 24 Stunden, weiß ich, und auch verschiedene Materialien, also so irgendwie ein Obsidianstein und eine Klinik zum Abschneiden oder Zerbrechen oder irgendwas, also wenn es dann halt sehr trocken ist. Da hatten wir jetzt nicht so wahnsinnig große Unterschiede gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mein Gott, da hat ja alles so seine Option. Genau, und dann haben wir, also was sehr faszinierend war, dass eben die Plazenta irgendwie mehr Beachtung wollte, also die wollte irgendwie wahrgenommen werden. Das war irgendwie ganz wichtig. Aber wie jetzt genau das jetzt für eine, wie sie geehrt werden will, das kam jetzt noch nicht so ganz raus. Es war aber auf jeden Fall das und eben das Einsalzen, was man ja oft macht bei dieser Lotusgeburt, dass die das überhaupt nicht toll fand. Das war wie so, sie ist irgendwie so lebendig begraben, so hat sich das ein bisschen angefühlt. Und es war dann schon sehr spannend, diese Information zu bekommen. Und dann haben wir eben noch die Variante ausprobiert, dass man das eher nur mit Kräutern löst. Es gibt ja auch Kräuter, die diesen ganzen Prozess, die ein bisschen haltbar machen oder desinfizierend sind. Salbei ja, Beifuß und was uns halt da so eingefallen ist. Also es war schon wesentlich besser. Und deswegen, ja, finde ich das schon auch erstaunlich, wenn man sich damit beschäftigt, können halt manchmal auch Dinge rauskommen, die man jetzt nicht so erwartet. Und wir wollten
Heilerde?
ja, bitte?
Heilerde habt ihr getestet?
Nee, das haben wir zum Beispiel nicht getestet. Also ich meine, das ist natürlich auch eine Anregung. Ist schön, denke ich, diese Aufstellung werden wir bestimmt auch noch mal machen in den Forschungsaufstellungen, weil sie einfach so bedeutsam ist. Und dann, wenn man eben neue Impulse kriegt, wie jetzt, was würde jetzt Heilerde, würde sie sich da mehr drüber freuen oder so die Plazenta. Ja, dann hätte man einfach ganz neue Lösungen. Also finde ich ganz toll. Also da dürfen wir ja auch wahnsinnig kreativ sein. einfach mit diesen Dingen neu umzugehen. Aber eben nicht diese Vorstellung, irgendwas ist jetzt wirklich das Nonplusultra. Also man kann sich da doch immer wieder irren. Genauso wie halt jetzt eine Hebamme, ja, die kennt es so, die ist davon überzeugt, dass man das so macht und dass das gut ist. Und die fühlt sich ja damit selber auch gut. Und genauso, wenn jemand sagt, ich habe eine Lotusgeburt gemacht und das war toll für mich und so, der, ja, also der ist dann halt auch davon überzeugt.
Ja.
Und deswegen denke ich, ist es halt immer gut. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, dadurch kommt jetzt die absolute Wahrheit ans Licht. Aber wir spüren natürlich auch, also es ist ja unsere Wahrnehmung. Wir können ja sehr gut auch das nutzen, dass wir Dinge auch spüren, ob sie jetzt uns dienen oder eben eher weniger dienen. Genau. Aber so will ich jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt das Nonplusultra, was da rauskommt. Jeder muss für sich nachdenken und Erfahrungen sammeln. Ja, also das ist mir so wichtig und dass es eben für mich eine Möglichkeit auch ist, eben Wissen zu vermitteln, ohne jetzt, also dieses, wie wir das Schulsystem ja kennen, es wird irgendwas gesagt und man muss es nachplappern und dann ist man gut. Ja. Aber dieses Erforschen, Erfühlen, das finde ich toll. Also ich meine, eben diese Naturvölker, die faszinieren mich ja auch so unglaublich, unfassbar. Und ich hatte dann das wunderbare Glück, weil die Kogis, da habe ich mir auch gedacht, also da würde ich ja gerne auch nochmal hinreisen nach Kolumbien, aber das ist natürlich schon sehr schwierig. Und dann kam wirklich das so, dass die zu uns gekommen sind an den Bodensee. Und 20 Minuten entfernt gab es dann einen Workshop, der hieß auch noch Mann, Frau, Geburt. Und dann habe ich mir gedacht, der ist aber teuer so. Also im ersten Blick ist ja immer teuer. Und ich so, pff, aber ich muss da hin, ich muss da hin, ist egal. Und habe dann auch da auch einen Platz gekriegt und war so glücklich. Also, dass ich dann wirklich mal bei so einem Mammo saß und auch der ist auch so ein jüngerer Mann, da war die Frau gerade schwanger, sonst wäre die Frau noch mitgekommen. Und da war eben, habe ich dann auch die Frage gestellt, was die denn machen jetzt mit der Plazenta, ob sie die jetzt essen oder was machen sie denn jetzt damit? Und die haben halt gesagt, also die würdigen das ja auch sehr. Also eben dieses, dass sie gewürdigt werden wollte. Und sie sagen, nein, also essen tun sie es nicht, obwohl ich das ja gehört habe, dass das unglaublich unfassbar toll ist für Frauen, dass sie dann weniger so Hochs und Tiefs haben nach der Geburt, dass sie viel besser heilen, dass sie sich fitter fühlen und weiß was ich. Aber die sagen, die machen das jetzt nicht, aber vielleicht haben die einfach so einen natürlichen Lebensstil, dass sie das dann auch gar nicht so brauchen. Und die packen dann diese Plazenta ein mit dem ersten Kot und der Nabelschnur in ein Baumwolltuch und pflanzen entweder drauf einen Baum oder tun es an einen Baum dran pflanzen. Und sagen halt auch, in dieser Plazenta ist so das Ganze, die ganzen Informationen von dem Kind gespeichert. Der Weg ist da irgendwie gespeichert. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kind irgendwie so nicht weiß, wo es lang geht oder wenn es ihm nicht gut geht und irgendwie so ein bisschen durch den Wind ist, also jetzt auch, denke ich mal, extremer irgendwelche Probleme hat, dann ist eigentlich das Spirituellste, was die dann machen könnten mit dem Kind, dass jetzt ein Mammo oder so eine Saka, das ist ja die Frau, das gibt Frauen und Männer, die eben solche ausgebildeten Priester, Hüter des Wissens eben sind. Und dann gehen die mit dem Kind dahin, um dass es sich wieder an sich und seinen Weg erinnert. Und das fand ich schon irgendwie sehr faszinierend, wie bedeutsam diese Plazenta auch ist. Ja, also haben wir wahrgenommen, aber ich konnte es nicht so orten und da habe ich jetzt wieder weitere Informationen gekriegt, die das halt auch noch so leben einfach. Genau. Ja, und andererseits denke ich, dürfen wir ja auch jetzt hier an unsere eigenen, sage ich mal, an unser eigenes Wissen anzapfen. Wir sind ja auch irgendwo indigene Menschen und wie haben das unsere Vorfahren gemacht? Also dieses Wissen kann man oder wünsche ich mir, dass wir das mit diesen Forschungsaufstellungen auch anzapfen.
Ja, und wir können auch durch Meditation in die Plazenta-Energie, in die Gebärmutter-Energie, in die Nabelschnur-Energie, in die Nabel hinein und wirklich uns erinnern, wie wurde das damals gewürdigt? Weil im Endeffekt, das ist, etwas, was verloren gegangen ist und gerade wieder auf die Erde kommt. Das wäre eben diese ganze Heiligkeit der Geburt wieder Raum geben. Und es gibt noch viele traditionelle Hebammen, die dieses Wissen noch haben. Und ja, und ich erlebe das, also hier auf unserer Insel, dass das nochmal anders zelebriert wird, die Plazenta und ein ganz anderer Umgang damit. Und es ist wirklich Zeit, wie du gesagt hast, das will mehr gewürdigt werden, aber das geht nicht nur meiner Meinung nach um die Plazenta, da geht es um die Erde und um unsere Ahnen und Wurzeln, die verloren gegangen sind. Also dieser Bezug zur Erde,
Gänsehaut.
im Einklang mit der Erde leben. Und da, glaube ich, können wir über die Geburt ganz, ganz viel lernen oder wieder erwecken. Ja,
Ich habe
danke.
da auch eine ganz interessante Erfahrung gemacht mit der Plazenta. Das geht einfach auch an die Menschen, die vielleicht jetzt denken, ah, die reden hier so viel über Plazenta, warum ist das hier so wichtig? Und das ist ja nur ein Stück Fleisch, was auch mit der Geburt mitgeht. Nee,
Nein,
also.
nein.
Und zwar ist das eine interessante Geschichte. Also ich habe nach der dritten Geburt meiner Tochter habe ich die Plazenta also dann eingefroren in einer Schüssel mit Folie drüber in den Gefrierschrank. Und normalerweise geht man davon aus, dass wenn man Dinge in den Gefrierschrank tut, dass das dort mal konserviert ist auf lange Zeit. Und ich kann dir nicht genau sagen, wie viel Zeit vergangen ist. Lass es ein paar Wochen gewesen sein, vielleicht so 4, 5 Wochen nach der Geburt, ist auf einmal eines Tages am Boden von diesem Gefrierschrank, so ein großer Gefrierschrank, und am Boden war eine Blutlacke. Und da habe ich mir gedacht, wo kommt denn diese Blutlacke her? Wirklich unter dem Gefrierschrank. Und ich habe den Gefrierschrank geöffnet und aus der Schüssel, wo die Plazenta war, drinnen war, ist Blut rausgekommen. Alles andere war eingefroren. Also der Kühlschrank hat sich nicht abgetaut, ja. Er war intakt, er ist gelaufen, also der Eisschrank. Und nur die Plazenta hat angefangen, sich aufzutauen. Und das Blut ist irgendwie aus dieser Schüssel raus und durch den Kühlschrank, durch diesen Eisschrank, bis am Boden wo der Eisschrank stand. Und da war klar, okay, die Plazenta will da raus. Und ja, einen Tag später habe ich sie dann, ja, haben wir sie dann als Familie gemeinsam im Garten eingegraben. Aber das war für mich schon so ein, nenne es spooky oder seltsam, aber es war, für mich hat da dieses Organ, was eigentlich tiefgefroren war, gesprochen und gesagt, ich möchte hier nicht mehr länger drinnen bleiben, ja, und hat sich auf diese Art und Weise gezeigt.
Genau, das Spannende ist ja, dass genau das haben wir auch die Variante mit dem Einfrieren gehabt und das wollte die auch nicht, die Plazenta. Also das ist wirklich so, die hat mit dir geredet und hat wirklich, du hast es zum Glück verstanden, was sie dir sagen wollte. Ich weiß ja nie, sowas passieren kann, aber es ist einfach lebendig, dieses Organ. Also es ist wirklich ein Organ, das ist nicht einfach nur so ein Stück Fleisch, genau.
Ja, und mehr darüber hinaus auch, weil wie kann das da durch den Eisschrank, wo alles andere gefroren war, wie kann da das Blut sich da am Boden, ne, bilden und hinrinnen? Das war schon sehr speziell, das Erlebnis.
Ja, die hat wahrscheinlich noch ihre ganzen Kräfte mobilisiert und hat gesagt, so jetzt
Raus
muss
hier.
ich jetzt irgendein Statement abgeben oder was kann ich tun? Ja, und
Also
das war aber auch schön, total schön, die Geschichte.
ich habe auch so gemerkt, dass die Plazenta gar nicht in diese eingefroren sein möchte, weil das ist Kälte und dann verbindet Kälte mit dem Baby. Eigentlich, das ist irgendwie nicht ganz richtig. Diese Energie dem Baby dann zu geben, wenn wir es gleich einfrieren. Und ich kann noch eine kleine Geschichte, die interessant ist, erzählen von einer kolumbianischen Hebamme. Die lässt die Plazenta natürlich länger an die Nabelschnur und an dem Baby verbunden. Und sie hat gesagt, das ist mehrmal passiert, wenn das Baby nach der Geburt so schwächelt, ja. Und die Plazenta ist komplett auspulsiert. Und das Baby hat Probleme anzukommen und atmet nicht gut und schwächelt, schwächelt. Und sie beten die Plazenta und dann fangen die Plazenta an, wieder Blut reinzuschieben, damit das Baby sich erholt. Auch Stunden nach der Geburt. Ja? Und das ist ein Beweis für mich, dass es ein Wesen ist, dass wir eben mit Nabelschnur, mit Plazenta, mit dem Bauchnabel wirklich sprechen können und das Baby unterstützen können. Ja? Und für die Menschen aus traditionellen Kulturen, das ist selbstverständlich, dass man das nutzen kann. Das ist wie ein Werkzeug, das man wieder aktivieren darf, damit das Baby gut geht, weil sie alles daraus einrichten, dass das Baby gut geht. Und sie hat zum Beispiel auch eine Geschichte erzählt, wo der Papa nach der Geburt, der hatte die Aufgabe, mit strenger Anleitung der Hebamme die Plazenta unter einen Baum zu beerdigen. Und der Vater ist einfach saufen gegangen und irgendwann beim Rückweg hat sich gedacht, naja, dann buddel ich mal das schnell ein. Und zurück nach Hause hat nichts gesagt. Und das Baby ging schlecht plötzlich. Und die wussten alle nicht warum und haben sich ja im Kreis gesetzt und haben nicht gewusst, was los ist. Ja. Und plötzlich sagt die Hebamme, wo ist die Plazenta? Und dann sind sie zum Ort gegangen und der Vater hatte nicht die Plazenta sehr weit in die Erde, wie die Hebamme gesagt hat, sondern an der Oberfläche einfach reingelegt. Und da war ein Hund und hat angefangen, die Plazenta zu essen. Und dann haben sie das Ritual neu gemacht und haben die Plazenta genommen, fest beerdigt, Blumen drauf und dann ging es Baby wieder gut. Also solche Geschichten helfen nun zu verstehen, ja, wie wichtig es ist, diese Rituale, die haben nicht einfach, ja, macht man halt, sondern die haben einen höheren Sinn, ja, und es geht darum, dass das Baby eben gut geht nach der Geburt. Und ja, das sind Sachen, also ja, dass wir, glaube ich, wenn wir eben die Plazenta in die Klinik einfach in die Pharmaindustrie geben, gar nicht bedenken, was es für Konsequenzen hat auf unsere Kinder. Ja,
Ja, das
und
ist, also können wir uns gar nicht, also wollen wir uns ja gar nicht ausmalen. Also wenn ich jetzt die Geschichten höre, dass sie dann sich bemerkbar macht, dass sie durch den ganzen Kühlschrank durchblutet oder wenn jetzt da dem Kind es schlecht geht, nur weil da ein Hund dran kann, also nur in Anführungszeichen, können wir uns ja gar nicht vorstellen. Und das, ja, also diese, da auch wieder diese Heiligkeit dieser Plazenta oder dieses Wesen Plazenta zu würdigen, also. Ja, also jetzt erstmal danke für eure Geschichten. Das darf echt sowas in die Welt raus. Das dürfen wir uns wirklich nie erinnern. Also, ja.
Und es ist auch bekannt, dass die Plazenta-Medizin, also zum Beispiel Tinkturen und Globulis, was die Hebammen ganz bewusst erstellen, die helfen dem Kind und die Mutter das ganze Leben, wenn sie krank sind. Wenn sie diese Elixier gemacht haben, die können das immer wieder mal einnehmen und kriegen dadurch die eigene Medizin. Also ist viel besser als alles andere, weil das die Ursprungsenergie, die ganz reine Zellen wiedergibt, ja. Und das ist so schön, dass es wieder kommt, dass wieder Leute sich damit beschäftigen und dass es möglich ist. Ja.
Jetzt
Wow.
würde ich noch wieder den Bogen zu deiner Arbeit, nämlich die Aufstellungsarbeit, lenken. Und zwar, du hast ja auch gesagt, ihr stellt Geburten auf oder ihr stellt für schwangere Frauen oder für Familien auf. Wie kann man sich das vorstellen, zum Beispiel die eigene bevorstehende Geburt aufzustellen oder als Schwangere eine Aufstellung zu machen? Was löst du da für deine Klienten oder was zeigt sich da für die Frauen oder Familien oder auch für die Genau,
Babys?
also um das nochmal so vielleicht ein bisschen klarer zu haben, genau, ich stelle natürlich nicht die zukünftige Geburt auf, sondern genau, ein Beispiel. Eine Frau war ja ein paar Wochen vor der Geburt und hatte zwei sehr unschöne Geburten, also wenig selbst oder gar nicht selbstbestimmte Geburten in der Klinik erlebt und wollte jetzt einfach schauen, dass sie Ja, also wie kommt es jetzt eigentlich zu einer natürlichen Geburt? Ist das überhaupt noch möglich? Und dann kam sie zu mir. Wir haben eine Aufstellung über dieses, also nicht, also dieses Fremdbestimmung, dieses Thema gemacht. Und da kam im Grunde ihre Oma mit dabei vor. Und auch die Verhältnisse, in denen ihre Mutter eben aufgewachsen ist, hatte auch mit Kriegsthemen und einfach ja eine Frau, die dann ihren Mann auch im Krieg verloren hat, andere Männer, die auch nicht zuverlässig waren und einfach in diesem ganzen Chaos, also diese ganzen Belastungen eigentlich. Haben sich dann eben so negativ auf diese Geburten ausgewirkt. Und da konnten wir Heilung, Licht reinbringen, Transformation. Und dann ist sie auch noch sehr gut begleitet worden von der Freundin, weil die war weiter weg. Also ich konnte nur ein Zoom-Meeting quasi machen. Also selbst als Zoom-Meeting funktioniert sowas. Und sie hat mir dann erzählt, also es ist übrigens die Nies, mit der ich auch diese Forschungsaufstellungen zusammen ja, kreiere. Die hat sie dann begleitet und hat gesagt, ja, so eine tolle, kraftvolle Geburt hat sie eigentlich noch gar nicht erlebt. Und das, ja, kann ich ja jetzt nicht irgendwie garantieren oder so, dass sich dann so viel löst in einer Sitzung, dass dann wirklich so eine ganz neue Geburtserlebnis auch stattfindet. Also ich meine, sie ist auch natürlich noch gut begleitet worden von Denise, muss man auch sagen. Es war so dann ganz gute Teamarbeit. Und es gibt mir halt einfach auch so Hoffnung, dass wir einfach nicht, nur weil es jetzt einmal so schlimm war, dass es dann nicht anders möglich ist. Und eben immer wieder die Erfahrung, dass es ja, dass es auch an familiären Themen liegt, dass wir solche Geschichten anziehen, dass wir jetzt nicht sagen können, ja, ja, machen das denn fahrlässig im Krankenhaus oder so. Nee, also wir ziehen das schon auch immer selber an, diese ganzen Themen. Genau, also diese Selbstverantwortung finde ich jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und eine andere Geschichte, die fand ich auch sehr, ja, berührend eigentlich, weil da kam auch eine Frau zu mir, die hatte schon einen Abgang und wollte halt Kinder, also hatte einen ganz tollen Mann, also ja, war alles perfekt im Grunde. Und dann ist er auch zu mir geschickt worden. Mal gab es auch Missbrauchsthemen, haben erstmal daran gearbeitet, dann war sie gleich wieder schwanger und er hat gesagt, oh, wollte auch gleich wieder einen Termin. Er hat gesagt, jetzt warten wir mal so, bis alles beruhigt, dass das so. Also, jetzt so ganz am Anfang der Schwangerschaft so ein heftiges Thema aufstellen, kann vielleicht jetzt auch unpraktisch sein. Und warten wir jetzt erstmal ab, bis das Kind auch angekommen ist soweit und stabil ist. Und dann haben wir nochmal eine Aufstellung gemacht. Und zwar, sie war selber, glaube ich, kam also recht früh, 7. Monat, das ist schon sehr früh, gell? Und war so ein Brutkastenkind und das haben wir eigentlich erstmal dieses Geburtstrauma bearbeitet. Genau, wo ich sie auch eben Stück für Stück so zurückgeführt habe, immer in so Stationen in ihrem Leben bis zu in ihrem Bauch, ihrer Mutter. Und dann kam eben auch noch raus, dass sie davor, glaube ich, 6 Geschwister hatte. Die haben wir noch alle dazugestellt. Vor ihr sind einfach bei ihrer Mutter schon so viele Kinder abgegangen. Und sie hat es halt einfach überhaupt so lange geschafft, dass sie es bis zum 7. Monat geschafft hat. Und dann haben wir da dahinter, also weil ich dann auch sie gespürt habe, so ihr Herz, irgendwas war nicht in Ordnung, habe also genau da mit meiner Wahrnehmung ganz gut arbeiten können. Und dann hat sich eine Aufstellung ergeben, die dann zu ihrer Oma geführt hat. Und da gab es eine Geschichte. Sie hat, also ihre Schwester ist verstorben und sie hat dann den Mann ihrer Schwester heiraten sollen müssen, keine Ahnung, hat ihn aber wohl überhaupt nicht geliebt und hat dann ohne Liebe diese ihre Mutter gezeugt. Und diese fehlende Liebe, weil die hat dann gesagt, ihre Geschwister sind alle an Herzstillstand gestorben. hat dann eigentlich in der übernächsten Generation, die haben dann alle daran erinnert, dass da keine Liebe da war. Und das konnten wir auflösen. Und sie hat dann auch wirklich also um diesen ET rum, das Kind ganz in einer kraftvollen Geburt gebären können. Also da ging auch das Kind weder ab oder noch zu früh oder was. Und ja, also es ist echt erstaunlich, wie diese Zusammenhänge sich dann zeigen und offenbaren. Und ja, das macht mich dann immer ganz, ganz furchtbar demütig. Und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich darüber, dass ich so Frauen natürlich begleiten darf. Ja. Weil wir dürfen einfach wieder kraftvolle Geburten haben. Und wir dürfen, ja, wir dürfen das als Initiation genießen dürfen.
Ja, und auch wahrzunehmen, dass es möglich ist, entweder vor der Schwangerschaft oder vor der Geburt das Feld zu räumen. Also Ahnen, Systeme und Geschichten einfach klarschiff zu machen, damit eben das ganze Prozess, das geht nicht nur um die Geburt, weil die Geburt ist der Anfang von Elternsein. Ja, und damit diesen Weg für das Kind freigemacht ist, ist es total möglich, das vorher zu machen. Und das empfehle ich auch, die Menschen da vorher hinzuschauen. Ja, was ist im Raum? Was ist jetzt? Also wie du sagst, man stellt nicht die Geburt auf, die wie sie kommt. Man stellt auf, was ist die Situation und was will jetzt gelöst werden. Also es ist wirklich eine schöne Arbeit und auch für die Frauen, die zum Beispiel eine traumatische Geburt hatten und die noch ein Kind wollen und vielleicht kommt es jetzt nicht. Sie will schwanger werden und es funktioniert nicht, weil die Geburt traumatisch war. Oder eben es kommt, aber sie hat Angst vor der Geburt, weil die erste Geburt traumatisch war. Solche Sachen einfach zu schauen, okay, und die Geburt war traumatisch und jetzt war es tragisch. Warum ist es so und wie kann ich das ins Licht bringen? Und also ich habe selber Aufstellungen bei dir erlebt und ich habe gemerkt, wie viel Liebe, wie viel Licht, wie viel Wahrnehmung da drin alles zusammenfügt, damit das gelöst wird. Und darum geht es, ja, eine sehr, ja, herzvolle und wohlwollende Haltung für die Menschen. Wow, also danke für das alles, was du uns heute geteilt hast, weil das ist, ja, das ist eine Transformation und das ist auch ein Weg, die Aufstellung, die Arbeit und kombiniert eben mit dem Thema Geburt, hat extrem viel Kraft.
Ja. Und was ich auch sehr schön finde, ist eben, dass man erkennt, dass Geburt nicht einfach nur ein physisches Phänomen ist oder ein physisches Ding, was da einfach passiert, sondern es ist so viel mehr, es ist so vielschichtig. Also von unseren, jeder Mensch hat seinen eigenen energetischen Körper, das Kind bringt seinen energetischen Körper mit, wir haben die Verbindungen zu unseren Großeltern, also auf väterlicher Seite, auf mütterlicher Seite. Also es ist ein ganzes Band, ein ganzes Spinnennetz an energetischer Information, was da einfach mitschwingt. Und das ist nicht einfach nur so zacki zacki Baby raus, sondern da ist einfach so viel mehr dahinter, ja. Und wenn wir das uns Stück für Stück die Puzzleteile zusammenholen, ergibt das ein ganzes, ja, wie dein Hintergrundbild, so ein ganzes Gewebe an energetischer Information und dass man darin auch arbeiten kann, dass es eben nicht so sein muss, dass wie wir jetzt gesagt haben, nur weil jetzt eine Frau, zum Beispiel das Thema hatten wir auch immer wieder, wenn eine Frau einen Kaiserschnitt hatte, dann ist es meistens erledigt also noch eine natürliche Geburt zu haben. Nee, muss nicht sein, ja. Also da ist das ist von der physischen, auf von der körperlichen Ebene auf die energetische, feinstoffliche Ebene gehen kann und möglich ist und da auch zu arbeiten und dieses Feld zu reinigen und eben das Ahnenfeld mit und dass da Informationen für uns als irdische Wesen da sind, um auch gelesen zu werden. Ja. Also warum passieren gewisse Dinge? Warum geht das Baby ab? Warum habe ich Fehlgeburten? Warum sind Dinge so gekommen, wie sie gekommen sind? Also es ist wir sind fähig, diese Informationen zu lesen. Ja, wir müssen uns nur durch Tools, zum Beispiel eben, wie du uns jetzt hier die Aufstellung gezeigt hast, ist eine Möglichkeit, die Meditationen, die Ann-Sophie macht, auch diese Ahnenreisen in den Geburtsvorbereitungskursen. Und ja, also wir alle haben unsere Antennen, sie müssen nur trainiert werden
fein getuned werden, damit wir das auch in unserem alltäglichen Leben einbauen können, dieses, ich sag mal, Feldlesen dazu oder energetische Arbeiten, ne?
Ja, eben, das ist sowas, genau, so kann so vielfältig, auf so vielfältige kreative Weise, also wir sind einfach, denke ich, als Frauen Schöpfer und kreativ und wir sind auch fähig, diese Kombinationen zu schaffen oder wie gesagt, wenn dann eine Frau dann da liegt und halt praktisch in den Bauch ihrer Mutter so wieder eingetaucht ist und dann berühre ich sie und dann bekomme ich auch wieder eben Informationen auch über den Körper oder sowas und also das finde ich eben so faszinierend, dass ja, das ist so für mich diese natürliche alte Weise, so wie ich es eben auch in Guatemala so gespürt habe, wie die arbeiten, wo man denkt, ja, woher wissen die das? Aber ja, also sich darauf einzulassen, also kann ich auch nur jeden einladen, wir haben diese Fähigkeiten auf jeden Fall.
Ja, also für alle Menschen, die eben Fragen haben zu den Familienaufstellungen, wir werden unten unter dem Video deine Daten teilen, deine Gruppe und ihr könnt auch eure Fragen stellen oder uns erzählen. Habt ihr schon eine Familienaufstellung gemacht? Was war eure Erfahrung? Weil es immer sehr interessant zu sehen, ja, was geschieht mit den Menschen und was alles möglich ist. Anke, magst du uns noch für die Zuschauer einen kleinen Abschlusssatz sagen, was die Leute so spüren können?
Ja, dass ich ja allen wünsche, dass sie sich ja verbunden fühlen und auch ihre eigenen Kräfte wahrnehmen und auch, dass sie sich auch in der Geburt einerseits viel mehr zutrauen dürfen und andererseits aber auch schauen oder finden dürfen, ja, von wem sie unterstützt werden möchten. Also manches kann man einfach nicht selber wahrnehmen oder so. Und da gibt es einfach so viele tolle Begleitungsmöglichkeiten und dass man sich da nicht scheut, auf den Weg zu machen und mal jemanden anzusprechen, nachzufragen. Genau.